Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Einer meiner Lieblingsverse. Ja, mir ist ganz warm geworden. Ich finde es begeisternd, wenn man diese Gabe und die Ausdrucksfähigkeit der Musik zur Ehre Gottes einsetzt. Heute auch mit so einer tollen zweiten Stimme dabei. Also sehr begeisternd. Vielen Dank. Und ich möchte euch auch gleich eine frohe Erwartung wecken und neugierig machen auf nächsten Sonntag. Nicht nur, weil wir da wieder als Gemeinde Gott anbeten dürfen, sondern weil wir einen Gast haben, der predigen wird. Das ist der Pavel Sturz vom AVC. AVC, Aktion für verfolgte Christen und Notleidende, ist ein Hilfswerk, was zu unserem Gemeindebund gehört. Und ja, die kümmern sich um verfolgte Christen und Notleidende und er wird uns davon erzählen. Und Dieter hat ja heute früh schon dafür gebetet, dass Gott einfach mit den Verfolgten ist. Es gibt viele verfolgte Christen in dieser Welt. Wir wollen uns davor nicht verschließen, wollen das nächste Woche uns einfach mal von einem, der es richtig gut weiß, erzählen lassen und gucken, was er uns zu sagen hat. Und ich lade euch herzlich ein, dann auch wieder da zu sein und daran Anteil zu nehmen. Gut, heute geht's aber weiter mit der Predigtreihe, die wir schon seit einigen Wochen haben. Es geht um das Thema, was glaubst du, wer du bist? Ich möchte zu Anfang beten. Danke, Jesus, dass du zu uns sprichst, dass du uns deine Worte sagen willst, uns erbauen willst, uns weiterführen willst. Bitte ich, Herr, um deine Gnade dafür jetzt, Herr, für uns alle zum Hören und mir zum Reden. Amen. Ja, was glaubst du, wer du bist? Wir haben in den letzten Wochen schon einiges davon gehört, von verschiedenen Blickwinkeln und verschiedenen Facetten so dieses Thema beleuchtet. Und zum Beispiel kamen da einfach so Aussagen wie, wir werden Kinder des lebendigen Gottes genannt. Und als Kinder dieses lebendigen Gottes sind wir Königskinder. Wir brauchen keine Angst mehr zu haben, dass Gott uns irgendwie ablehnen würde. Wir sind von Gott befreit worden, weil Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und er alles, was uns belastet hat, von uns genommen hat. Wir haben keine Angst mehr, sozusagen von Gott verurteilt zu werden, haben gehört, im Gerichtssaal haben wir nichts mehr zu suchen. Das Urteil ist längst gesprochen, wir sind frei. Und wir dürfen gerecht vor uns stehen, weil wir eine, wie es mal hieß, eine bessere Gerechtigkeit haben. Eine Gerechtigkeit, die uns geschenkt ist, eine vollständige Rechtfertigung, weil Jesus alles getragen hat und wir nicht durch noch so gutes Verhalten es uns verdienen könnten. Also lauter so gute Aussagen dazu, was uns ausmacht, was unsere Identität ausmacht, was das ausmacht, wie Gott auf uns schaut. Und ich finde diese vielen positiven Aussagen der Bibel sind richtig ermutigend. Das ist wie so eine warme Dusche, so richtig Wellness irgendwie. Wenn man sich das mal reintut, das ist richtig zum Entspannen und klasse, tolle Zusagen für uns. Und ich bin irgendwie zu weit. Die Frage heute ist ein bisschen abgewandelt. Glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja. Das Was lassen wir mal weg. Glaubst du eigentlich, wer du bist? Diese Frage ist nicht so simpel, wie sie vielleicht scheint. In unseren Breiten, und auch sowas Ähnliches haben wir letztens auch schon hier in der Predigtreihe gehört, ist es ja oft so, dass Menschen danach sozusagen bewertet und beurteilt werden, wen sie darstellen, was für jemand sie sind. Ist das jemand, ist das wer? Meistens ist die erste Frage, wenn wir jemanden kennenlernen, und was machst du so beruflich? Ne? Und stell dir vor, so, du gehst irgendwo hin, lernst jemanden kennen, so, wie heißt du, so und so, und was machst du so beruflich? Ich bin Zahnarzt. Hey, Donnerwetter, toll, beeindruckend. Lernst den Nächsten kennen, hi, wer bist du, hi, grüß dich, und was machst du so? Ich bin Unternehmer und habe so und so viele Angestellte. Boah, Respekt. Denkt man wahrscheinlich. Und dann kommst du zum Dritten und sagst so, hi, wer bist du, so und so, und was machst du beruflich? Ich bin Hartz-IV-Empfänger. Fettnäpfchen. Ich bin Experte für Fettnäpfchen. Aber wie komme ich jetzt aus der Nummer wieder raus? Mensch, das tut mir ja leid zu hören und so. Und dann sagt derjenige plötzlich, nee, brauchst gar nicht. Alles gut, ich fühle mich total gesegnet. Wie? Ja, ich habe Essen, ich habe Trinken, ich habe ein Bettdach über dem Kopf. Ich habe Anteil an dem Reichtum, an der Fülle Gottes in Ewigkeit. Und ich habe ganz viel Zeit, die ich einsetzen kann für das Reich Gottes und um Menschen zu dienen, denen es schlecht geht. Und so eine Antwort ist man doch eher nicht gewohnt. Ich glaube, da hat jemand was begriffen. wenn jemand so antworten würde, wenn man merkt, so wow, dieses Denken, was in unseren Breiten so üblich ist, das wird hier komplett über den Haufen geworfen. Jemand hat ein völlig anderes Selbstbild. Seine Identität hängt überhaupt nicht davon ab, wie viel beruflichen Erfolg er hat. Im Gegenteil, er freut sich darüber, wow, ich bin freigesetzt für den Herrn was zu machen und freut sich darüber und ist gesegnet. Und wir merken einfach, dass es so verschiedene Blickwinkel gibt auf dieselbe Situation und es macht den totalen Unterschied, was das für einen bedeutet. Und man hat zwar das Gefühl, das klingt sozusagen in unseren Ohren fast zu schön, um wahr zu sein, aber eigentlich glaube ich, dass es genau das ist, wo Gott uns haben möchte. Dass er sagt, ihr sollt so von euch denken. Es kommt nicht drauf an. Wenn ihr mit dem Herzen bei mir seid, dann seid ihr an der richtigen Stelle. Alles andere ist doch nebensächlich. Ja, und wenn man so einem gegenübersteht, der so denkt, dann denkst du, oh Mist, wer von uns ist jetzt der eigentlich Armselige? Ne? Der hat offensichtlich was begriffen. Glaubst du, wer du in Gottes Augen bist, ist deshalb die Frage. Glaubt man das wirklich? Und ob wir das glauben oder nicht, das hat Konsequenzen. Weil das dafür sozusagen die Ausgangslage ist, wie können wir uns entwickeln, wie können wir wachsen, was ist die Grundlage, auf der wir uns, ja, indem wir auch im Glauben wachsen können, was ist die Grundlage, die uns, wo wir uns entfalten, wo wir sozusagen unsere Wurzeln ausstrecken und drin kräftig werden, was ist der Nährboden, auf dem wir leben und auf Basis dessen wir uns entwickeln. Ganz wichtige Frage, und die Bibel drückt das an verschiedenen Stellen so aus, mit Bildern. Ich habe ein Bild, hier ist im Hintergrund ein Baum. Das Bild des Baums gefällt mir super. Ich lese mal aus Psalm 1, mit ein bisschen was weggelassen, weil es in dem Zusammenhang nicht das Entscheidende ist, lese ich mal die Verse 1 bis 3. Wohl dem Mann, der Freude hat an der Weisung des Herrn. Er ist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der zur rechten Zeit seine Frucht bringt und dessen Blätter nicht welken. Alles, was er tut, wird ihm gut gelingen. Geniale Aussage über jemand, der hat den richtigen Standpunkt, der kriegt sozusagen gute Nahrung, der kann aufblühen, dessen Blätter verwelken nicht und er kann Frucht bringen. Das ist doch eine tolle Perspektive und jeder wünscht sich doch wahrscheinlich, so eine Entwicklung auch selber für sich haben zu können. Wachsen, aufblühen, Frucht bringen. Das ist sozusagen für den Baum, der auf gesundem Boden steht, was völlig selbstverständlich ist. Der kann gar nicht anders. Wenn die Grundlage stimmt, dann ist es quasi ein Automatismus, dass der Baum so Laub entfaltet und Früchte bringt. Das ist seine Bestimmung. Das geht automatisch. Und ich möchte einfach mal so ein schematisches Bild dazu zeigen. Das würde man nämlich ja fruchtbares Leben nennen. Und wir sehen den Baum hier und sehen, unter der Oberfläche quasi hat er sein Wurzelwerk. Das ist sozusagen der gute Boden, in dem er gegründet ist. Da kann er seine Wurzeln ausstrecken, da kann er Halt gewinnen. Darüber bezieht er seine Nahrung, das, was er braucht, um leben zu können, um sozusagen seine Energie in seine Äste und Blätter reinzustecken. Die holt er sich alle aus dem Boden. Das ist eine super Ausgangslage so für den Baum, wenn er auf einem guten Boden steht. Und es gibt auch Aussagen im Neuen Testament, die dieses Bild des Bodens auch benutzen. Zum Beispiel aus dem Korintherbrief gibt einen anderen Grund kann niemand legen als der gelegt ist, nämlich Jesus Christus. Also auf Christus basierend hat man die beste Grundlage, um sich bestmöglich zu entfalten. Und wir wollen heute an diesem Bild des Baumes ein paar Gedanken entfalten, die uns betreffen, die diese Entwicklung ein bisschen verdeutlichen. Es gibt im Kolosserbrief einige Verse, die das verdeutlichen. Identität ist ja das, was ist meine Grundlage, was ist das, worauf ich stehe, mein Fundament. Darauf basierend entwickeln wir uns, wir reifen, wir wachsen und wir gelangen zu einem Wandel. Wir lesen mal die Bibelverse, aus denen das so ein bisschen hervorgeht. Erstmal zum Thema Identität heißt es zum Beispiel im Kolosserbrief, ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. Ihr habt alles völlig in ihm. Also das sind so ein bisschen alte Übersetzungen dafür, was ich vorhin schon sagte von diesem Hartz-IV-Empfänger. Ich habe Anteil an der Fülle des Herrn, an dem ganzen Reichtum dessen, was Gott uns geben will. Diese Fülle, die habe ich voll und ganz in Jesus erhalten. Ich brauche gar keine Alternativangebote suchen. Die würden mir nichts Wertvolles dazugeben können, was nicht Jesus mir bereits gegeben hat. und dann die zweite Phase sozusagen, man hat die gute Grundlage, jetzt entwickelt man sich, man erlangt Reife, man wächst und streckt quasi seine Fühler aus, was da ein Bild dafür ist, dass man immer kräftiger, immer fester verwurzelt wird. Und da heißt dann der Vers, seid verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Auch eine sehr schöne Aussage, seid verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben. Und hier reden wir nicht mehr von einem kleinen Pflänzchen, sondern von einer Pflanze, die wächst, die ihre Wurzeln richtig weit ausstrecken kann, die richtig viel Halt kriegt, die in der Lage ist, einem Sturm zu trotzen. Das ist dieses Wachstum, Reife, dieses Festwerden und schließlich dieses daraus resultierende Leben oder Wandel, ist ein Begriff, den die Bibel häufiger nimmt, Wandel im Sinne von Lebenswandel, von Lebensstil. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Christus, Jesus Christus, so lebt auch in ihm. Also wenn wir all das tun, wenn wir diese Grundlage haben und uns in der Weise entfalten, dann können wir das zu einem Lebensstil machen, dann haben wir eine Stabilität, dann wird das sozusagen eine Normalität für uns, dass wir so leben können. Ganz tolle Verse, finde ich, und die verdeutlichen dieses, was ich vom Baum her gesagt habe, wachsen, aufblühen, Frucht bringen. Ja? Und wenn diese Grundlage stimmt, dann passiert das im Prinzip automatisch. Ich habe noch hier ist nochmal die Folie, wo es ein bisschen genauer steht für die Leute, die es lesen können. Zu dieser Grundlage gehört zum Beispiel, dass wir Freiheit empfangen haben. Die gehört, dass wir Annahme erleben. Das gehört, dass wir eine Vergebungsbereitschaft haben. Hier steht das Wort Unterordnung in der Folie, das bedeutet diese, wo ich eben vorgelesen habe, dass die Weisung des Herrn, wenn wir von Gott sozusagen das annehmen, was er uns sagt, das ist gut für euch, dann ist das eine gute Grundlage und Verhalten und so weiter, dann tut uns das gut. Und wenn wir all diese Dinge beherzigen, wenn wir ein gutes Glaubenskonzept haben, wenn diese ganze Glaubensbasis gesund ist, dann kann darauf basierend auch etwas Gutes, Fruchtbringendes entstehen. Und im Judas, das ist ja so ein kleiner Brief im Neuen Testament, der nur aus einem Kapitel besteht, den überblättert man ganz leicht mal, da stehen ein paar schöne Verse auch nochmal dazu, wo es heißt, ihr dagegen, liebe Freunde, sollt euer Leben auf dem Fundament eures heiligen Glaubens aufbauen. Fundament des heiligen Glaubens. Also all das, was diese Apostellehre, was das Evangelium, was die Bibel uns sagt an guten Zusagen, das können wir ergreifen, das ist das, worauf wir bauen können, woran wir uns halten können und dann, wenn wir das tun, ist es gut für uns. Und ich lese weiter, bleibt im Gebet und lasst euch darin vom Heiligen Geist leiten. Bleibt in der Liebe Gottes, während ihr darauf wartet, dass Jesus Christus, unser Herr, euch in seiner Barmherzigkeit das ewige Leben bringen wird. Also einige Anweisungen und Aufforderungen. Macht das so, dann tut es euch gut. Dann bleibt ihr dran an diesem kraftspendenden, gesunden Boden, der euch am Leben hält. Und er endet aber mit einem Vers, seid auch selbst barmherzig mit denen, die ins Zweifeln gekommen sind. Und es ist tatsächlich eine gute Grundlage da, einerseits, aber ich glaube, jeder von uns kennt das, es kann auch mal Zweifel geben. Es ist irgendwo eine Normalität, dass Dinge in unserem Leben sein können, die uns zum Zweifeln bringen, die sozusagen unsere Wurzeln anknabbern. Ich habe mal einen Baum mitgebracht, dessen Blätter sind verdorrt, der ist nur noch so karges geäst. Und das, was ihn sozusagen schwächt, was seine Wurzeln beschädigt, das sind so Dinge wie Ablehnung, wie Furcht, wie Unversöhnlichkeit, Rebellion gegen die guten Weisungen Gottes oder ein falsches Wertesystem einfach. Das sind die Dinge, die unsere gute Grundlage kaputt machen können und die dafür sorgen, dass oberhalb quasi keine Blüte, kein Aufblühen, keine Frucht mehr passiert. Und ich glaube, das ist etwas, was eigentlich wahrscheinlich jeder irgendwie kennt. Es ist nicht so ideal, dass man denkt, ich habe mit dem allen nichts zu tun. Im Himmel wird das irgendwann mal so sein, aber unser tagtägliches Leben ist so nicht. Es gibt immer Dinge, die uns irgendwie angreifen oder anfechten. Ablehnung und Furcht, Unversöhnlichkeit und Rebellion. Und bei Ablehnung gehört auch sowas wie Selbstablehnung dazu. Wenn ich mich für einen Versager halte, weil ich irgendwelche Sachen komplett in den Sand gesetzt habe, zum Beispiel. wenn ich irgendwie einen vermeintlichen Makel an mir trage, wo ich sage, das ist so ein Stigma, das werde ich nicht mehr los. Sind alles Dinge, die können einen, die nagen an einem. Und die können einem sozusagen diese gesunde Grundlage irgendwie vergiften und den Halt anfechten, den man hat, indem man sich ausgestreckt hat, indem man so gut und fest in diesem Glauben steht. Wie leicht passiert es, dass wir ins Zweifeln kommen und eben in dem Moment anfangen, unser Selbstwertgefühl von plötzlich einem falschen Wertesystem wieder abhängig zu machen. Dann passieren irgendwelche Sachen, irgendeine kritische Rückmeldung, irgendeine ablehnende Geschichte, die man erlebt, irgendein Makel und man denkt so, Mensch, ich bin es doch gar nicht wert. Ich bin es gar nicht wert in Wirklichkeit. Da ist es doch wieder. Alles andere war vielleicht nichts wert oder so. Ich habe auch so einen Punkt, der mich ab und zu anfällt. Das ist, dass ich mein Studium nicht ordentlich abgeschlossen habe. Wenn man sich so hauptberuflich an der Uni bewegt, dann begegnet man ständig Leuten bis hin zum Professor, Doktor, Doktor, Honoris Causa und so weiter und so fort. Man denkt immer, Mann, warum hast du das eigentlich nicht gemacht? Und manchmal kommt dieser Punkt und ich habe das Gefühl, so der nagt an mir und der sagt irgendwie, ey, du hast es verbockt, du bist ein Versager. Und das ist manchmal was, das kommt immer darauf an, wie gut es einem geht. Wo dann plötzlich was passiert und man merkt so, da ist es wieder, da kommt wieder so. Und das hat mich ganz lange sehr beschäftigt. Und darum hatten wir eben diesen Bibelvers, seid ihr auch selbst barmherzig gegenüber denen, die Zweifel haben. Das ist was, das kann passieren. So was erlebt man, dass plötzlich irgendwas kommt und einen in Frage stellt und man hat gerade irgendwie nicht so die Gegenwehr, sondern das macht einen, haut einen um. Und wir brauchen einander, um uns gegenseitig dazu ermutigen. Identität ist etwas, das wir genauso auch als Gemeinschaft, als in einem Beziehungsgefüge leben. Und dass wir brauchen, die Gemeinschaft brauchen wir, damit diese zerstörerischen Kräfte abgewehrt werden können. Also Kräfte, die mit Ablehnung, mit Furcht zu tun haben oder eben mit so einer Selbstanklage vielleicht. Da brauchen wir Leute. Und mir zum Beispiel hat eine Seelsorgerin sehr geholfen. Letztes Jahr war ich mal und habe der das erzählt. Ich habe gesagt, Mensch, manchmal überfällt mich das, dann nagt dieses blöde Gefühl an mir, du hast es irgendwie nicht gepackt. Und wisst ihr, was sie gesagt hat? In den Augen der Menschen war Jesus auch gescheitert. In den Augen der Menschen hat er verloren. Da ist er ja am Kreuz letztlich geendet. Und alle haben gesagt, okay, jetzt hat er ein paar Jahre lang irgendwie fromme Reden geschwungen. Schließlich und endlich haben sie ihn doch fertig gemacht. In den Augen der Menschen war Jesus auch gescheitert. Aber wir wissen, dass es ein Sieg war. Und dass Jesus diese scheinbare Niederlage gebraucht hat, um Menschen abzuholen, um damit seine Geschichte zu schreiben. Vielleicht will ja Gott auch gerade dich mit deinem vermeintlichen Makel gebrauchen und für etwas benutzen, wo er sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Das heißt, die Tatsache ist eine Realität, dass Dinge schiefgegangen sind, dass wir vielleicht so irgendwas in unserer Biografie haben, was irgendwie nicht okay ist, was wir vielleicht nicht mehr ändern können. Aber wir müssen es auch nicht wegdrücken, wir müssen es nicht verschweigen, sondern Jesus sagt womöglich, so wie du da bist, mit dem, was dich bis heute geprägt hat, will ich dich gebrauchen. Das ist deine Identität, das alles, was dazugehört, aber dein Wert, das, was du bist, wie ich dich definiere, das ändert das überhaupt nicht. Ja, und um nochmal wieder in dem Bild des Baumes zu bleiben, möchte ich dich bitten, versuche nicht, das öde Geäst mit künstlichen Blättern wieder zu füllen. Wenn ihr das Bild versteht, das bedeutet, versuche nicht, einen frommen Schein herzustellen, alles ist gut, alles ist super und es ist wirklich nur an der Oberfläche, es ist nur Makulatur und wenn der nächste Sturm kommt, dann wehen diese Blätter erst recht wieder weg. Lass uns keinen falschen Schein aufbauen, da wo es gar nicht stimmt. Ich glaube, wir wollen nicht in der Gemeinde, dass jemand reinkommt, guckt da um sich, oh, die sehen alle so fromm aus und so heilig und so toll und ihr Leben sieht so klasse aus, die grinsen alle so erlöst. Und was muss ich tun, um auch so zu sein, um auch so auszusehen, um dazuzugehören? Ich komme total auf ein falsches Gleis. Mit dieser, von wegen, was muss ich tun, um Punkt, 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 kommst du sofort auf ein falsches Gleis. Es kann nicht sein, dass wir hier auf der Oberfläche sozusagen versuchen, jetzt so das zu kaschieren und irgendwie an der Fassade was zu ändern, sondern wenn der Baum keine Blätter trägt, dann müssen wir an der Grundlage was ändern. Dann muss ja die Grundlage wieder gesund werden. Da muss die Vergiftung im Boden rauskommen, damit der Baum wieder gesundet und wieder Blätter ausprägen kann. Das ist eine ganz wichtige seelsorgerliche Thematik, dass man nicht denkt so, ey, du verhältst dich nicht fromm genug, änder mal dein Verhalten. Und der kann das vielleicht gar nicht. Aber wenn die Grundlage wieder gesund ist, haben wir vorhin gehört, dann passiert ein bestimmtes Wachstum automatisch. Dann ist alles da, was jemand braucht, um sich weiterzuentwickeln. Um gesund sich weiterzuentwickeln. Wir wollen also nicht, dass jemand kommt und sagt, was muss ich tun? Und eigentlich ist das alles nur Heuchelei. Sondern wir wollen, dass jemand hier reinkommt, dass er uns sieht, dass er sieht, Mensch, wir sind ganz normale Menschen. Die haben ihre Geschichte, die haben die Sachen, worunter sie zu leiden haben. Die haben vielleicht Kerben sozusagen in ihrer Biografie. Nicht alles hochglanzmäßig. Und trotzdem sind es veränderte Menschen. Und trotzdem sind es Menschen, bei denen irgendwas anders ist, obwohl sie manchmal richtig was auf dem Kerbholz haben. Verändert deshalb, weil ihre Lebensgrundlage eine andere geworden ist. Nichts ist schlimmer, als wenn man sich einen frommen Schein zulegt und unter der Oberfläche hat sich nichts verändert. Wir wollen, dass Menschen sich entfalten. Wir glauben, dass Gott das von uns will, dass wir wachsen, dass wir wirklich Früchte tragen, damit wir sozusagen, damit auch was bei rauskommt. Gott will, dass wir Frucht bringen. Also, wachsen und verwurzelt sein, dieses gegründet sein, das hat was damit zu tun, was unsere Identität ist. Und auf der Basis sollen wir wachsen. Und das ist ein Charakterwachstum, oftmals. Charakter ist ja sozusagen die veränderliche Komponente unserer Persönlichkeit. Du bist einzigartig, unverwechselbar geschaffen, aber es gibt Anteile an dir, die können sich verändern zum Guten. Das ist der Charakter. Und das soll passieren. Und wir haben, wenn wir diese gute Grundlage haben, wirklich die beste Basis, damit das passieren kann. Weil wir wissen, in dem Moment, wo irgend so ein vermeintlicher Makel sichtbar wird, bricht nicht mehr unsere Welt zusammen. Sondern in dem Augenblick kann ich sagen, ja und? Macht doch nichts. Ich kann damit arbeiten. Ich kann vielleicht auch sagen, da ist wirklich eine Sache, die ist so ein, wie auch immer es sein mag, irgend so ein dunkler Fleck in meiner Seele. Und ich kann sagen, hol das da raus, das Zeug. Ich mach Licht sozusagen, oder ich mach sauber, damit ja das Licht des Heiligen Geistes da hineinscheinen kann. Damit wir innerlich hell werden. Das kann man machen, wenn man nicht das Gefühl hat, sobald ich das tue, bricht alles über mir zusammen. Sobald die Menschen um mich herum sehen, was in mir steckt, werden sie mich ablehnen. Ich glaube, sie werden dich nicht ablehnen. Ich glaube, sie werden sagen, wow, das ist genial, dass Gott dir hilft, da sauber zu machen, dein Leben in Ordnung zu bringen, die dunklen Flecken zu beseitigen und da reinzuscheinen. Und je heller es in dir wird, desto mehr wirst du ein Licht für diese Welt. Ja, ich möchte dich ermutigen, an dieser Stelle einen Wachstumsschritt zu unternehmen. Grundsätzlich heißt es erstmal, dass wir natürlich immer wieder selber gucken müssen, auf einem gesunden Boden zu bleiben. Es ist ganz egal, ob du so ein Baum bist, geistlicher Riese, oder ob du noch so ein kleines Pflänzchen bist. Es ist ganz egal. Jeder, oder irgendwas dazwischen, jeder braucht jeden Tag die gleiche gesunde Grundlage. Selbst ein Baum, der seit, zig Jahren, sagen wir mal, auf dem Acker Gottes unterwegs ist, auch wenn Bäume nicht unterwegs sind. Also selbst so ein Baum braucht täglich neu die gute Nahrung. Wenn er die nicht mehr kriegt, dann geht es ihm genauso schlecht wie dem, der noch so klein ist und der vielleicht noch gar nicht viel zu bieten hat. Dem großen Baum wird es in kurzer Zeit genauso schlecht gehen. Also jeder braucht es gleichermaßen und darum brauchen wir einander. Darum brauchen wir das, dass wir einander ermutigen und miteinander unterwegs sind. Und jetzt sagte ich gerade, ich möchte dich ermutigen, einen Wachstumsschritt zu gehen. Ich habe das seit längerer Zeit auf dem Herzen, dass ich denke, Gott will uns als Gemeinde einen Schritt gehen lassen. Einen Schritt gehen lassen in dem Sinne, dass wir tiefer reinkommen in diese Verwurzelung. Denn je besser man verwurzelt ist, je stabiler man steht, desto heftigeren Stürmen kann man standhalten. Und ich glaube, Stürme werden kommen. Und es braucht stabile Bäume. Auch die Gemeinde ist so ein Baum, wenn man möchte. Aber die Gemeinde besteht eben aus verschiedenen Gliedern. Und wenn wir sagen, wir wollen einen Schritt vorangehen als Gemeinde in die Tiefe, in das, wie Gott uns gebrauchen kann, dann heißt das immer auch, jeder Einzelne muss einen Schritt gehen. Gemeinsam gehen wir tiefer. Gemeinsam wachsen wir mehr in die Tiefe und in die Stabilität hinein. Das heißt, es ist eine Herausforderung, die wir nicht als Gemeindeleitung so übernehmen können. Alles klar, wir kümmern uns darum. Sondern das ist eine Herausforderung und eine Verantwortung für jeden Einzelnen, da seinen eigenen Schritt zu gehen. Und vielleicht ist es nötig, dass du überhaupt erstmal diese Identität, die du durch Jesus Christus bekommen sollst, annimmst. Vielleicht ist es nötig, überhaupt erstmal zu sagen, ja, ich will jetzt endlich mich entscheiden, auf diesen stabilen Grund mich zu pflanzen. Und zu sagen, ich will die neue Identität, die Jesus mir gibt, wirklich verinnerlichen und ergreifen. Vielleicht ist es aber auch so, dass du schon länger gläubig bist und du hast, ja, wie soll ich sagen, so Leichen im Keller irgendwelche dunklen Flecken. Wir haben keinen Keller. Gibt's trotzdem. Also, vielleicht ist es einfach mal nötig zu sagen, ey, mach doch mal klar Schiff, damit Gott mit seinem Licht da reinkommen kann, damit er dich in der Hinsicht einen Wachstumsschritt weiterführen kann, dich mehr gebrauchen zu können, ein Licht zu sein für diese Welt. Das kann auch mal sein. Und auch dafür braucht man Menschen. So wie ich da zu dieser Seelsorgerin gegangen bin und gesagt habe, so, mich beschäftigt das und die hat mir was Gutes gesagt und ich habe das Gefühl, wow, wenn das mich überfällt, dann weiß ich heute, wie ich denken muss, um mich wieder daran zu erinnern, halt nein, das macht deinen Wert nicht aus. Vielleicht ist es überhaupt nötig deshalb, sich einer Gruppe anzuschließen, sich Menschen gegenüber zu öffnen. Vielleicht auch gerade wir Männer sind ja gerade nicht berühmt dafür, besonders offen mit unserem Seelenleben umzugehen und uns einander mitzuteilen mit dem, was uns wirklich beschäftigt. Sind eher daran gewöhnt, einen coolen Typen darzustellen, alles easy, alles im Griff. Aber vielleicht muss es einfach mal sein, dass man sagt, ich brauche Leute, denen ich auch mal sagen kann, was meine dunklen Flecken sind und denen gegenüber ich das mal sagen kann und vielleicht auch Verantwortung übernehmen muss. Ich will das jetzt mal ans Tageslicht bringen. Denn für unser geistliches Wachstum, auch als Gemeinde, ist es wirklich sehr gravierend, dass wir die Dinge in Ordnung bringen. Wenn jemand die Sachen nicht in Ordnung bringt, und da gibt es Bibelstellen zu, zum Beispiel im Josua, Altes Testament, Josua 7 gibt es so eine Geschichte, wo jemand so heimlich bei irgendeinem Kampf, heimlich sich was genommen hat, was ihm nicht gehörte, und Gott hat gesagt, halt, stopp. Ihr seid nicht mehr mit mir unterwegs. Was ihr jetzt gerade macht, kann ich jetzt nicht mehr segnen. Und nicht nur dieser eine Mann, sondern die ganze Truppe war davon betroffen, dass der eine in Sünde gewesen ist, dass er einen sozusagen dunklen Fleck hatte, der nicht bereinigt war. Und Gott sagte, ey Leute, wenn ihr hier so unaufrichtig seid, wenn ihr hier von mir entfernt irgendwelche Sachen macht, dann kann ich das nicht segnen. Und das ist gravierend. Jeder Einzelne hat deshalb eine Verantwortung zu sagen, ich will doch den Segen Gottes. Und Gott soll auch durch mich die Gemeinde segnen. Durch jeden. Und wir können das tun, aber es verlangt von uns einen Schritt. Und der ist manchmal mutig. Aber ich möchte jeden herausfordern und ermutigen, das zu tun. Such dir jemanden, wo du sagen kannst, ey, das ist der dunkle Fleck bei mir. Ich brauche einfach das, dass ich es mal ans Licht bringe. Dass ich es offenbare, dass es nichts mehr ist, was über mich hereinstürzen kann. Und ich möchte uns einfach an der Stelle herausfordern, dass wir mutige Schritte gehen. Wachstum geschieht ja immer an den Rändern. Und wir sagen, wir haben so eine Komfortzone, wo wir uns drin wohlfühlen. Aber Wachstum geschieht nicht in der Komfortzone, sondern es geschieht da, wo es unangenehmer wird, in der Lernzone, eine Nummer weiter, an den Rändern. Und wenn ich sage, ich will wachsen, dann heißt das höchstwahrscheinlich, dass ich mich in die Lernzone begeben muss. Ich muss aus der vermeintlichen oder vielleicht auch wie auch immer aufgebauten Sicherheit heraustreten und sagen, nein, ich gehe jetzt einen mutigen Schritt. Und das ist ein Wert, den wir als Gemeinde immer mehr leben wollen, dass wir mutig darauf uns stellen, was Gott uns sagt und dass wir es auch tun. Und dann bewegen wir uns in die Lernzone und wir wissen, wow, Gott ist doch mit uns und wir wagen es. Und das kann sein, dass man für sich persönlich diesen Mut einmal aufbringen muss. Ich wage mich aus der Sicherheit heraus, die ich vielleicht über lange Zeit schon aufrecht erhalten habe. Man kann Gewohnheiten, die man jahrzehntelang hat, ändern. Ich will nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ich habe es ausprobiert. Erfolgreich. Man kann Gewohnheiten ändern, wenn man einfach erkennt, dass es schon viel zu lange, dass es falsch läuft. Dass ich da endlich mal einen Schritt weitergehen muss, sonst komme ich einfach auch nicht weiter. Und ich habe am Anfang das Bild gebracht von dieser warmen Dusche, der guten Zusagen. Jetzt habe ich noch ein Bild von der kalten Dusche. Vor 5 Jahren ungefähr kam Jan zu uns als Pastor. Und bevor wir ihn hatten, mussten wir lange Zeit auf den Pastor verzichten. Fast 1,5 Jahre. Und es war eine herausfordernde Zeit. Und in dieser Zeit hatten wir einen Gastprediger, den pensionierten Prediger Fastenrath, hier von der Nachbargemeinde aus Landeskirchliche Gemeinschaft. Ganz toller Mann. Pensionierter Kerl, aber irgendwie toll gekleidet. Einfach sah blendend aus. Also irgendwie so, dass ich dachte, wow, so möchte ich mal sein. Er hatte allerdings deutlich mehr Haare als ich, da komme ich schon nicht mehr hin. Aber dieser Mann, der hat dann ab und zu bei uns gepredigt, einmal im Monat, das war eine ganz große Hilfe für die Gemeinde. Wer damals schon hier bei uns war, wird es noch wissen. Und der hat dann mal irgendwann gepredigt und hat gesagt, so irgendwas über die Erfrischung in Gott oder sowas. Und dann hat er von der Dusche geredet und sagte, ja, dann stehe ich unter der Dusche und dann mache ich zum Schluss so das Wasser kalt. Und dann, ah, dieser erfrischende Strahl. Und ich saß da, ich sterbe. Niemals. Und ich habe da gesessen und gesagt, also, kaltes Wasser wird benutzt, um Leute zu foltern, aber nicht um Punkt, Punkt, Punkt. Und ich habe auch damals ab und zu mal Leute gefragt, die mir dann sagten, nee, ich dusche auch eigentlich nie kalt. Ich möchte jetzt hier keine Umfrage starten. Aber ich habe dann gesagt, ey Mann, dieser steinalte Mensch, der macht das. Also Pensionär, ne? Ich war ja noch ein paar Jahre jünger. Also dieser alte Knacker, ich habe ihn total lieb, wirklich, ganz, ganz toller Mensch. Aber so musste ich halt denken, ne? Ey, der macht das, der duscht kalt und ich memme, kriegt das nicht hin. Und da habe ich gedacht, jetzt probiere ich das mal aus. Und ich bin heute noch kein Fan vom kalten Duschen, aber ich bin dazu übergegangen, erstmal ein bisschen kälter zu machen. Also damals, es ist schon ein paar Jahre her. Und ich dachte, aber ich habe es ausgehalten. Und dann habe ich gesagt, okay, tschüss, Wasser aus, so ein paar Minuten, ein paar Sekunden ausgehalten. Irgendwann habe ich noch kälter gemacht. Und mittlerweile ist es so, dass ich sage, ich mache ein bisschen kälter. Okay, und noch mal ganz kalt und dann ungefähr eine halbe Minute halte ich das aus und dann mache ich die Dusche aus. Und dann, Halleluja, ich bin jetzt auch ein Mann. Ja, das war ein Schritt in die Lernzone, Leute. Das war ein Schritt in die Lernzone für mich. Und heute ist es so, wenn ich an der Ostsee bin, dann stehen da am Ostseestrand bei uns stehen da solche kalten Duschen, so wenn man vom Salzwasser sich abduschen möchte. Früher bin ich da immer einen weiten Bogen rundherum gegangen. Heute gehe ich dann, oh, ich dusche nochmal eben, alles klar. Das verändert sich. Es verändern sich wirklich Sachen. Man kann jahrzehntelange Sachen verändern. Und das mit der kalten Dusche ist, finde ich, ein wunderbares Beispiel, dass man einfach sagt, ich kann mich hinauswagen, aber wow, ich wachse doch darin. Das wird für mich irgendwann gar kein Schock mehr. Irgendwann ist es eine Normalität. Ich meine, mir läuft heute auch noch ein Schauer über den Rücken, wenn ich meine Dusche auf kalt stelle. Aber übrigens das Gute ist, danach ist einem richtig warm, ne? Wenn man dann sich abtrocknet, dann hat man erstmal kein Problem, dass einem fröstelt, nur weil das Fenster auf ist zum Lüften. Also kann ich nur empfehlen und auch in geistlicher Hinsicht empfehlen, mach doch mal diesen Schritt und kalte Dusche oder was auch immer es sein mag, aber es ist nicht schlimm. Man kann es sich doch angewöhnen. Sei mutig, verlass die Komfortzone. Und ich möchte halt das für uns alle heute einfach so nochmal zum Abschluss dieser Predigtserie in den Raum stellen. Wenn wir das wirklich ergreifen, die Folie ist ein bisschen blöd, die ich da jetzt stehen habe. Lass sie die nochmal stehen. Wenn wir das wirklich ergreifen, ey wow, ich bin ein Baum am frischen Wasser, also da, wo gute Nahrung ist, gepflanzt. Ich soll meine Blätter entfalten, sie sollen nicht welken und ich soll gute Frucht bringen. Wollen wir uns nicht darauf stellen? Wollen wir nicht sagen, da wollen wir weiter hinkommen, in den Punkt? Und ich habe es vorhin schon angedeutet als kleine Liste. Es kommt darauf an, wo du gerade stehst. Ich sage nicht, dass du 3 Schritte gehen sollst. Ich sage, dass du 1 Schritt gehen sollst. Und jeder kann 1 Schritt gehen. Vielleicht sagst du wirklich, ich möchte jetzt heute hier das ergreifen, dass Gott sagt, ich will dir eine Identität geben, durch die du nicht mehr abhängig wirst von diesem Bild, was andere von dir haben, sondern du bist abhängig von dem Bild, das Gott von dir hat. Und das ist ein gutes Bild. Oder du gehst diesen Schritt, dich einfach mal jemandem gegenüber zu offenbaren, irgendwelche dunklen Flecken, irgendwelche Leichen aus dem Keller zu holen, klar Schiff zu machen. Oder du entscheidest dich eben tatsächlich, ich brauche jetzt mal Leute, die, mit denen ich an der Stelle verbindlicher werde, in denen ich in eine Beziehung trete, wo wir uns gegenseitig gegenüber auch mal Rechenschaft ablegen. Und mal sagen, hier, Lernzone, Hose runter, sozusagen. Im Bild gesprochen. Ja. Siehste, also lasst uns beten, da möchte ich uns auffordern und möchte als erstes die Frage stellen auch, gibt es jemanden, für den dieser erste Schritt dran ist, der vielleicht sagt, ich habe eigentlich noch nie wirklich mein Leben Jesus hingelegt, dass er mich neu macht. Ich möchte mich entscheiden, ihm das anzuvertrauen, dass er macht meine Identität so in dieser wunderbaren Art, wie das hier die ganzen Wochen über geschildert wurde. Du kannst dich gerne melden, wir wollen gleich beten und wenn du dich meldest, dann gilt es besonders für dich, dann wissen wir Bescheid. Falls jemand da ist, darf er sich gerne an der Stelle melden und sagt, ich gehe diesen ersten Schritt. Aber wir brauchen es alle, wir wollen alle den Schritt gehen. Ich möchte uns auch einladen, aufzustehen und gemeinsam zu beten. Und wer das für sich tut, weiß ja selber, was ist mein nächster Schritt. Und ich glaube, du brauchst nicht lange in dich hineinzuhorchen, damit Gott dir irgendwie zeigt, das ist der Schritt, den du als nächstes gehen sollst. Es dauert nicht lange, bis man merkt, das ist der Punkt, an dem Gott mich vielleicht sogar schon eine ganze Weile lang drängelt. Geh doch mal endlich an dem Punkt einen Schritt weiter. Jesus Christus, wir danken dir so sehr. Herr, durch dich ist uns Freiheit geschenkt worden, Herr. Jesus, durch dich sind wir mit einer neuen Identität ausgestattet, sind nicht mehr abhängig von den Maßstäben dieser Welt, von irgendeinem schlechten Wertesystem, sondern du denkst gut über uns und das definiert uns, nur das. Herr. Und ich bitte dich so sehr, dass wir das ergreifen können, jeder an dem Punkt, wo er steht, und dass wir einen Schritt weitergehen können, Herr, dass wir uns entschließen können, diesem Rufen von dir und von deinem Heiligen Geist jetzt mal zu folgen. Wo willst du, Gott, dass ich einfach einen Schritt weitergehe, dass ich meine Wurzeln tiefer ausstrecke, dass ich näher rankomme an die gesunde, reichhaltige Nahrung, dass ich Festigkeit gewinne, dass ich mich aber eben auch in die Lernzone hineinbegebe. Jesus, du bist für uns gestorben und wir haben heute an einigen Stellen das Wort Barmherzigkeit gehört und das hast du für uns, Herr. Du hast Gnade und Barmherzigkeit mit uns, du weißt, wo es Dinge uns schwerfallen, du weißt, wo Dinge an uns nagen manchmal, aber du schaust uns an mit barmherzigem Blick und sagst, ich helfe dir einen Schritt weiter. Und du musst da drin nicht stecken bleiben. Herr, lass uns das ergreifen und jeder einfach für sich die Entscheidung treffen, was ist mein nächster Schritt. Gib du uns deine Gnade dazu, Herr, und dein Gelingen. Danke für deinen Heiligen Geist. Danke, dass wir einen Tröster und Helfer an der Seite haben durch deinen Geist, der mit uns ist, der uns führt, der uns beschützt auch, wenn wir uns offenbaren, Herr. Keine Ablehnung von Menschen muss uns runterziehen, denn du bist für uns. Wer kann dann gegen uns sein?